Dieses Mal wird das anders. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt nach einer dann auseinanderfallenden Regierung nichts Stabileres, sondern etwas weniger Stabiles. Also es fällt auseinander und danach geht es noch eine Etage tiefer in der Stabilität.
Ein Jahr ist die schwarz-rote Regierung nun im Amt. Die Beliebtheitswerte sind im Keller. 87% der Bürger sind unzufrieden mit der Koalition. Für eine Neuauflage würde es aktuell nicht reichen. Union und SPD kommen zusammen auf gerade einmal 38%. Und Kanzler Merz, der ist nach dem ersten Jahr im Amt unbeliebter als seine Vorgänger Scholz und Merkel. Wie also soll diese Regierung die kommenden 3 Jahre überstehen? Schaffen es Union und SPD, sich nochmal zusammenzuraufen? Und worauf kommt es in den kommenden Wochen an? Darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Gast Nikolaus Blome. Er ist Politikchef bei RTL und NTV, Kolumnist beim Spiegel und Autor des Buchs Falsche Wahrheiten. Herr Blome, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen.
Und ich begrüße T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
Hallo, auch von mir guten Morgen.
Ich bin Christine Brauer und führe Sie durch diesen Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Der Koalitionsvertrag trägt die Überschrift Verantwortung für Deutschland. Herr Blome, wie viel Verantwortung haben die Regierungsparteien im vergangenen Jahr übernommen?
So viel sie tragen konnten, scheint mir. Guten Morgen. Und das ist nicht genug oder nicht besonders viel gewesen, weil sie überwiegend nach einem anfänglichen Start von Reformen und auch Entlastungen, die leider auch schon zum Teil wieder vergessen sind, dann vor allen Dingen Kommissionen ins Amt gebracht haben, die ihnen jetzt langsam aber sicher in den nächsten Wochen und Monaten große Reformpakete vor die Füße legen werden. Und dann müssen sie erst wirklich entscheiden und Verantwortung übernehmen.
Dann reden wir doch mal über die Koalition und fangen mit Kanzler Friedrich Merz an. Friedrich Merz hat sich zu Beginn seiner Amtszeit sehr stark als Außenkanzler inszeniert. Die Innenpolitik hat er vernachlässigt. Fliegt ihm das jetzt um die Ohren?
Ich würde ganz ehrlich ein ganz bisschen widersprechen und weiß nicht genau, ob es wirklich eine Inszenierung war oder ob das halt die Krisen sind, die auf den Mann eingeprasselt sind, die auf jeden anderen Kanzler auch eingeprasselt wären, weil sie halt von außen kommen. Und alle, wie soll man sagen, Kommentatoren und Begleiter, auch die Opposition, sagen ja, dass er das gar nicht mal so schlecht gemacht habe, dass er eigentlich ganz Gutes gemacht habe und Deutschland in Europa, in der EU anders positioniert und besser positioniert habe als sein Vorgänger. Vielleicht ist ihm das einfach auch näher als die Innenpolitik, obwohl er ja auch als Wirtschaftspolitiker gilt. Und da hat er natürlich nicht viel gerissen. Wie gesagt, am Anfang hat es schnelle Entlastung gegeben, dann hat es eine Migrationswende gegeben im Sinne von nochmal beschleunigen, das Zurückführen der Asylsuchendenzahlen. Und dann kam lange nichts mehr. Das ist nicht genug, das ist eindeutig nicht genug, um das zu erreichen, was das Land, aber auch dieser Bundeskanzler für seine Amtszeit braucht, nämlich Wachstum. Dazu wird hier noch zu viel alte Ampelpolitik gemacht, gipfelnd in dem Tankrabatt. Also niemand kann was dafür, dass Donald Trump glaubt, die Straße von Hormuz sei sein Safe oder seine Haustür oder könne sie auf und zu machen, wie er das so möchte. Aber dann auf eine Preissteigerung mit einem Tankrabatt zu antworten, der schon bei der Ampel nicht funktioniert hat, ist einfach wirklich überraschend.
Florian, wie siehst du es?
Ja, ich glaube, die Diskrepanz kommt dadurch zum Tragen, dass Merz weiter und weit unter seinen eigenen Ansprüchen bleibt. Er hat ja einen sehr scharfen Wahlkampf geführt, hat die Ampel vor sich hergetrieben, hat dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeworfen, er könne es nicht, die Schuhe seien zu groß für ihn, in denen er stehe. Und damit hat er natürlich eine enorme Erwartungshaltung im ganzen Land geschürt. Insbesondere auch bei allen, die dazu beitragen, dass dieses Land läuft. Also bei allen Leistungsträgern, bei den Unternehmen, bei den Selbstständigen, bei vielen mehr. Die haben alle darauf gehofft, so jetzt kommt der Merz mit seiner Regierung und dann geht's ja endlich voran. Es ist ja unbenommen anzuerkennen, dass der Krisensturm wirklich brutal ist. Diese vielen Herausforderungen, denen wir gegenwärtig ausgesetzt sind, das ist schon hart für jeden Regierungschef. Da täte sich jeder schwer. Aber wenn man sich eben am Anfang auf so ein hohes Ross setzt, dann fällt man da auch schnell runter, wenn man dann nicht über die Hürde kommt und dann nicht liefern kann. Und Merz kann gegenwärtig nicht liefern. Ich sehe es wie Nikolaus. Er hat in der Außenpolitik sicherlich ziemlich pragmatisch gehandelt, hat das getan, was man machen kann in der gegenwärtigen Zeit. Aber insbesondere diese Reformen, diese großen Reformen, deren Notwendigkeit sich aufgestaut hat in Deutschland, im Sozialbereich, im Steuerbereich, in der Rente, im Gesundheitsbereich, die müssen jetzt angepackt werden. Und da war es so ein Ausweichmanöver, das erstmal Kommissionen hinzulegen und zu sagen, klärt ihr mal die Konflikte für uns, damit wir uns nicht damit beschäftigen müssen. Und jetzt kommen die aber mit ihren Vorschlägen. Jetzt muss sich diese Koalition, an der sowieso schon alle ziehen und zerren und die sich in die Haare gekriegt haben, einigen, ob sie diese Kompromisse gehen will. Und das wird sehr schwer. Ich glaube, es wird ein heißer Sommer.
Das wird ein heißer Sommer und vor allem auch, glaube ich, ein heißer Herbst. Und wie gesagt, trotz aller außenpolitischen Krisen, die haben ja diese Regierung nicht daran gehindert, eine Sozialstaatsreform zu machen oder auch nur anzugehen. Das eine hat dann ja, wenn man ehrlich ist, nichts mit dem anderen zu tun. Außer, dass jetzt die Lage noch ein bisschen teurer geworden ist und die Inflation wieder anspringt. Ja, und du hast recht, finde ich. Der Kanzler hat sehr, sehr viel angekündigt. Viel zu viel, von dem er nicht wusste oder schon nicht wusste, ob er es halten kann oder vielleicht sogar schon wusste, dass er es nicht halten kann. Gipfelnd in dem Satz am Abend vor der Bundestagswahl. Letzte Kundgebung. Links ist vorbei. Und das haben halt seine Anhänger und ich glaube auch viele Leute in der Wirtschaft für bare Münze genommen. Ich weiß gar nicht, ob es so gemeint hat, aber links ist vorbei. Naja, dann hast du halt einen SPD-Koalitionspartner, der das anders versteht. Ich glaube, die SPD könnte da viel mehr mitmachen, wenn sie sich auf eine andere SPD verständigen könnte, darauf verständigen könnte, eine andere SPD zu sein, die alte Schröder-SPD. Dann würde viel mehr gehen. Aber links ist vorbei, ist halt eben nicht vorbei.
Aber dann bleiben wir doch gleich mal bei der SPD, wenn ihr die jetzt schon angesprochen habt. Wie viel kann Merz als Kanzler denn dafür, dass sie da nicht vorankommen in den Reformen? Und welchen Anteil trägt die SPD?
Na, er ist der Regierungschef. Er hat die Richtlinienkompetenz. Das bedeutet nicht, dass er jedes Detail entscheiden kann. Das wird dann in den Ministerien getan. Da hat die SPD sich starke Ministerien gesichert, zum Beispiel mit dem Finanzministerium, mit dem Sozialministerium. Aber Merz müsste in der Lage sein, von vorne zu führen. Und ich finde schon, Nikolaus, du bist, glaube ich, noch näher dran an ihm als ich, aber ich finde, man merkt ihm schon an, dass er immer noch ein bisschen fremdelt mit diesem Politikbetrieb hier in Berlin und mit den Gepflogenheiten. Also wie macht man das, dass man Leute überzeugt, sich auf den eigenen Weg mitzubegeben oder zumindest ein Stück weit diesen Weg mitzugehen? Und ganz häufig kommt es dann eben in solchen politischen Konstellationen doch auf das Naturell der Personen an. Wie sind die in der Lage, miteinander umzugehen? Was geben die sich? Was gönnen die sich gegenseitig? Wo ziehen sie aber auch mal eine Kante und sagen, nee, das will ich jetzt so? Und manche können das besser, andere schlechter. Aber vieles davon kann man sich durch Erfahrung erarbeiten, durch lange Erfahrung im Regierungsbetrieb. Und man merkt Merz schon an, dass er lange raus war. Er war einfach lange nicht in der Politik. Er hat wenige enge Gefolgsleute, die ihn jetzt unterstützen können. Das ist ja auch berichtet worden, dass das sogar ein Problem ist, bis hoch ins Kanzleramt. Und das merkt man dann eben bei der konkreten Umsetzung von Lösungen für politische Probleme.
Also Angela Merkel hat mal gesagt, die Richtlinienkompetenz, die du angesprochen hast, eines Bundeskanzlers reicht genau bis zu dem Moment, wo der Koalitionspartner aufsteht und geht. So schnell wird das schon nicht passieren in dieser Regierung, weil sie alle wissen, zuvor aus der SPD, danach kommt nur noch der Abgrund. Und trotzdem ist es eben so mit der Frontalansage, wir machen das jetzt so. So funktioniert es in der Schraubenfabrik, in Familienbesitz. Aber ich fürchte, so funktioniert es nicht in der Koalition. Und viel wichtiger wäre das Zweite, glaube ich, worauf du rausgekommen bist. Ist das womöglich ein Handwerk, dieses Regieren, dass man besser kann, wenn man es gelernt hat, beziehungsweise lange eingeübt hat? Wenn es nämlich darum geht, Mehrheiten zu bauen, Leute zu überzeugen, die eigentlich noch gar nicht so richtig überzeugt sind, auch mal über ihren Schatten zu springen. Und dann sind wir noch einmal bei der SPD. Ich finde, bei allem, was man dem Merz vorwerfen kann, und das ist eine Menge, er hat auch viele eigene völlige, wie würde man im Tennis, glaube ich, hieß das, unforced errors gemacht, also Fehler, die er nicht hätte machen müssen, muss man der SPD sagen, wenn die jetzt nicht den Knall gehört haben, worum es jetzt geht, auch für sie selbst, und auf der Politik beharren, die sie seit 10 Jahren in Richtung 5%-Hürde führt, seit über 10 Jahren, dann ist der Partei nicht zu helfen und bedauerlicherweise dann auch dem Land nicht mehr zu helfen. Denn hinter dieser Regierung noch einmal kommt ja etwas, was wir gar nicht mehr absehen können an Instabilität oder gar noch Ärgerem. Und die SPD muss sich jetzt einfach alle mal klar werden, warum sie eigentlich da steht, wo sie steht. Und das hat sie noch nicht, ehrlich. Die hat in Wahrheit ihren Niedergang nicht aufgearbeitet und kann die Frage nicht einheitlich, einig beantworten, haben wir jetzt eigentlich zu viel Schröder gemacht oder haben wir zu wenig Schröder gemacht in den letzten 10 Jahren?
Vielleicht müssen wir uns einmal kurz diese SPD angucken, denn man fragt sich ja, warum ist das so? Warum verhalten die sich so? Und da kann man dann eben sehen, auch die SPD hat sich in den vergangenen Jahren schon deutlich verändert. Das ist eben nicht mehr diese pragmatische Partei, die es vielleicht unter Gerhard Schröder gegeben hat oder auch in Teilen noch in der Ampelkoalition. Die sind dann nach dieser Wahlniederlage ja durch einen schnellen Wandlungsprozess gegangen. Man sieht es zum Beispiel daran, dass Flaggschiffe der Partei wie Hubertus Heil verdrängt wurden von dem neuen Parteichef Lars Klingbeil. Der hat dann seine Gefolgsleute auf wichtige Positionen gesetzt, wie zum Beispiel den Generalsekretär Klüssendorf. Die Fraktion im Bundestag, wo die SPD-Abgeordneten sitzen, ist ziemlich links. Das sind viele jüngere Abgeordnete, die nachgekommen sind. Das sind eher Aktivisten als ja gestandene Sozialdemokraten, die sich als Pragmatiker oder Kompromisspolitiker bezeichnen würden. Und mit dieser SPD müssen jetzt auch die Minister umgehen. Und denen sind sie dann so ein Parteitag rechenschaftspflichtig. Und da sieht man dann schon, wenn man so eine Stimmung da wahrnimmt auf so einem Parteitag, das ist mitnichten jetzt ein pragmatischer Laden. Das ist auch kein geschlossener Laden. Da sind überall Ziehkräfte und die wollen in alle Richtungen und vor allem wollen sie nach links.
Ja, es ist eben die Frage, hören die mehr auf ihre Oberbürgermeister? Hieß es immer, muss die Parteispitze mehr auf die SPD-Bürgermeister hören, die vor Ort mit der Lage klarkommen müssen, von Migration bis Arbeitslosigkeit bis Bürgergeldempfänger, all diese Probleme, bei denen man früher ja quasi automatisch auf die SPD geguckt hat, weil man vermutete, naja, mit so einer breiten Verankerung in, wie soll man sagen, der Mitte beziehungsweise der unteren Hälfte der Bevölkerung, werden die darauf eine Antwort haben, weil das genau da einschlägt. Und im Laufe der Jahre hat sich, wie ich finde, herausgestellt, die Antwort kam politisch von der Spitze der SPD, dann zum Teil ja in, oder viel, lange Zeit ja auch in Regierungsverantwortung, aus einer Ecke, die mit diesem Mitte, untere Hälfte der Bevölkerung nichts mehr zu tun hatte. Weil sie sich daraus emanzipiert oder herausentwickelt haben, immerhin, also fair enough für jeden, der quasi diesen Aufstiegsweg in der Partei oder in seinem Leben auch hingelegt hat, Chapeau. Aber offenkundig dabei den Kontakt verloren hat zu dem Milieu, das er zu vertreten hat. Qua Amt, qua Partei. Und über diesen Graben müssen die jetzt quasi rückwärts wieder eine Brücke bauen oder sie verlieren den Restkontakt. Und diese Funktionärskaste schmilzt ja vor sich hin. Bei jeder Wahl kriegen die einen drüber und werden weniger. Die Posten, die sie zu verteilen haben, werden weniger. Die Ämter, die Mandate und so weiter. Und dann, so beschreiben es zumindest SPD-Politiker eben vom Schröder-Flügel in Anführungsstrichen, sagen, dann stirbt da ein Ortsverband nach dem anderen. Und dann stirbt so eine Partei von unten weg. Ja, und oben merken die das noch gar nicht. Also in der oberen Etage der Titanic spielt noch die Musik, aber unten ist schon Wasser drin.
Und dann kommt es so, dass in der oberen Etage eben Sprüche rausgehauen werden, die das ganze Land nicht versteht.
Ich vermute, du meinst Bärbel Baas.
Mein Bärbel Baas.
Sie hat gesagt diese Woche, dass es keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme gebe. Herr Blome, verbreitet Bärbel Baas damit falsche Wahrheiten?
Sie spielen auf einen Buchtitel an.
Das sollten wir empfehlen, dieses Buch. Das machen wir, glaube ich. Toller Autor.
Wer hat das bloß geschrieben?
Ach, ich muss noch mal überlegen.
Aber jetzt, ja, das ist. Sie haben recht. Also vielen Dank für die Vorlage. Aber es ist, eigentlich muss man ja Bärbel Baas denken. Das finde ich tatsächlich beinahe exemplarisch, beinahe wie ein Drehbuch aus diesem Buch, das im Untertitel heißt, wie linke Mythen auch den Kurs des neuen Kanzlers bestimmen. Einer, meines Erachtens, ein solcher linker Mythos ist der Umstand, dass wir uns als Einwanderungsland bezeichnen, weil wir es gerne sein möchten. Wir wollen gerne liberal sein und weltoffen und also offen für Menschen, die hierher kommen aus anderen Ländern, anderen Nationen, anderen Weltregionen und hier arbeiten wollen, sich einbringen wollen und Teil von Deutschland werden wollen. Das ist ja auch wunderbar und das gelingt ja auch 10.000-fach durch Einwanderung. Und dafür haben wir eine ganze Menge Politik gemacht, immer im Verfolg dieses Bildes vom schönen, guten Einwanderungsland. Am Ende hat sogar die CDU diesen Begriff gekauft und diese ganze Idee. Es stimmt halt noch nicht. Von den Menschen, die wir gerne hätten, für die wir ganz tolle Gesetze gemacht haben, um sie anzulocken und hereinzuführen, kommen viel zu wenige. Die finden dann sofort eine Arbeit, weil sie ja auf leere, freie Arbeitsplätze geholt werden in aller Regel. Da gibt es also gar kein Problem, wahrscheinlich auch nicht mit der Integration, weil Arbeit halt integriert. Aber noch einmal, dieses Einwanderungsland wird hingestellt, aber es funktioniert nicht, es kommen bei weitem nicht genug. Dafür kommt eine andere Gruppe in viel, viel größerer Zahl, zeitweilig in Millionenzahl, und das sind Flüchtlinge. Und darum würde ich mal sagen, sind wir eher ein Fluchtland. als ein Einwanderungsland. Das Einwanderungsland kann sich seine Einwanderer aussuchen in ausreichender Zahl. Das Fluchtland wird ausgesucht von den Flüchtlingen. Und dann sind sie mal da. Und weil unser Asylgesetz so ist, Asylrecht, auch noch diesem Einwanderungsgedanken nachhängt, können die Leute so lange bleiben, wie sie wollen in aller Regel, wenn sie einmal den Fuß auf deutschen Boden gesetzt haben und ins Verfahren kommen. Und aus dieser Kombination, aus einem vielleicht auch aus der Zeit gefallenen Asylrecht, das zumindest nicht gut genug exekutiert wird, und dieser Idee, dieser Illusion, diesem Mythos von Einwanderungsland, wird die falsche Politik. Wir machen mit den Flüchtlingen, den vielen, die kommen und dann zu lange bleiben, nicht das Richtige, weil wir den falschen Mythos nachjagen.
Florian, jetzt hat Bärbel Baas das rausgehauen. Es gab heftige Reaktionen. Landräte sind Sturm gelaufen, dagegen auch aus der eigenen Partei. Wie sehr schadet sie der SPD damit?
Ich glaube, dass sie ihr sehr schadet, denn dieser Satz wird ja jetzt hoch und runter zitiert und kommentiert in allen Medien. Und es gibt einfach viele Menschen, die sich an den Kopf greifen und sagen, haben die da oben den Schuss nicht gehört? Das ist genau das Problem, das Nikolaus ja auch angesprochen hat. Also die Wahrnehmung einer zunehmenden Diskrepanz zwischen dem, was an der Basis und was im Land passiert, und dem, was oben verkündet und entschieden wird. Und das ist hochgefährlich, denn immer da, wo das auseinanderklafft, also Realität und Entscheidung oben, da ist dann natürlich ein Spielraum, der sich öffnet für alle, die gerne radikal vorgehen. Also die AfD nutzt das jetzt natürlich aus. Die hat ja auch die Frage gestellt im Bundestag, und die wird das jetzt in ihren sozialen Kanälen, TikTok und Instagram und sonst wo, hoch und runter kommentieren. Und das ist zumindest politisch ja auch clever. Da haben sie wirklich die Ministerin vorgeführt, und die kommt schwerlich hinter diesen Satz zurück. Man kann ihr eigentlich nur empfehlen, dass sie sich möglichst schnell hinstellt und sagt, okay, war ein Bock, habe ich nicht so gemeint, habe ich anders gemeint.
Nein, das tut sie nicht. Sie hat auf Nachfrage jetzt nochmal das Ministerium nochmal erklärt, was sie gemeint habe. Und das Ministerium beharrt darauf, im Namen also der Ministerin, dass Einwanderung per se nicht illegal sein kann, weil ja Einwanderung Einwanderung ist. Ganz formal stimmt das wahrscheinlich sogar. Ganz formal juristisch ist ein Einwanderer jemand, der mit einem Einwanderungstitel, also mit einer Berechtigung, legal hierher kommt und wahrscheinlich auch sofort in aller Regel zumindest anfängt zu arbeiten. Das ist die enge Definition von Einwanderung, das stimmt natürlich. Aber trotzdem den Leuten zu sagen, es regnet zwar, aber wir erklären euch jetzt, dass es fast Sonne scheint und darum braucht es in Wahrheit kein Regen, gehen Sie bitte weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Das ist wirklich so krass ein Beispiel für, wir definieren uns unsere Wirklichkeit, um in dieser Wirklichkeit dann Politik zu machen, weil wir gerne diese Politik machen würden. Und wenn die Politik nicht zur Wirklichkeit passt, dann machen wir die Wirklichkeit eben passend zur Politik. Einziger Haken, die Leute leben halt in der echten Wirklichkeit und sagen, ihr spinnt ja wohl. Und das sagen sie halt der SPD. Und Einwanderung sind halt für den ganz normalen Bürger die Menschen, die kommen. Das sind, wie gesagt, eben überwiegend bislang Flüchtlinge gewesen, und mit denen wird es deutlich komplizierter, und die gehen natürlich sofort ins Sozialsystem. Wohin denn sonst? Sie verhungern ja nicht auf der Straße. Und sie können nicht arbeiten, Klammer auf, sie dürfen sogar nicht arbeiten, Klammer zu, weil wir ja bei Flüchtlingen davon ausgehen, dass sie irgendwann wieder zurückgehen, was wir aber leider nicht schaffen herbeizuführen. Also es ist wirklich der Komplex, der wirklich am schwierigsten von auch letztlich ja linker Politik so eingehegt und vorformatiert worden ist, dass man fast keine reale Politik mehr machen kann. Und das Bärbel Baas hat das alle exemplarisch auf der Bühne vorgeführt.
Dann kommen wir doch nochmal zurück zur Koalition. Auf der einen Seite haben wir die SPD, die immer weiter nach links rutscht. Wir haben Friedrich Merz als Kanzler, dem die Erfahrung im Politikbetrieb fehlt. Das ist eigentlich eine sehr schwierige Konstellation, wenn wir das mal so betrachten. Herr Blome, passt diese Regierung noch schlechter zusammen als alle Regierungen davor?
Das würde ich nicht sagen. Eine Dreierkonstellation fand ich sehr, sehr kompliziert. Hätte vielleicht auch gut gehen können, ist dann an diversen Dingen gescheitert oder hat sich zermürbt an diversen Punkten. Diese Koalition ist ja eine geübte. Also es hat, es ist die vierte große Koalition oder dritte große Koalition in 20 Jahren. Also eigentlich ist das ja nicht so ungewohnt. Und noch einmal, ich glaube, weil Sie sagten, die SPD zieht immer weiter nach links. Ein Teil der SPD zieht immer weiter nach links. Andere Teile, gucken Sie nur, Anke Rehlinger im Saarland, der Ministerpräsident von Niedersachsen, Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, da habe ich nicht das Gefühl, dass die nach links ziehen. Die versuchen quasi pragmatische Politik zu machen, vielleicht sogar mit dem Schuss Schröder drin. Und wenn die SPD an der Spitze, Bundes-SPD, sich dazu auch finden würde, unter Führung von Lars Klingbeil, dann glaube ich, gäbe es viel mehr Raum für diese Regierung, irgendwo rechts der Mitte noch Dinge zu tun, die die Bevölkerung ja auf eine Art erwartet, die letztlich auch das abbildet, was gerade an politischer, gesellschaftlicher Verschiebung in Richtung rechts in der Gesellschaft stattfindet.
Florian, glaubst du, die Koalition schafft es nochmal, sich zusammenzuraufen?
Also ich hoffe es. Das Hoffen ist jetzt nicht die primäre Aufgabe eines politischen Journalisten. Aber als Staatsbürger hoffe ich das. Nicht, weil diese Koalition die letzte Patrone der Demokratie sei, wie Söder das genannt hat, das glaube ich nicht. Aber die Probleme sind einfach so groß und die Notwendigkeit ist so groß, jetzt wirklich mal den Hebel umzulegen und wenigstens mal bei dem Sozialsystem, auch beim Steuersystem, einen großen Schritt voranzukommen in die richtige Richtung. Und ich würde auch gar nicht ausschließen, dass das noch gelingen kann. Vielleicht nicht perfekt, aber zumindest mal so, dass wir diesen großen Schritt vorankommen. Die Kommission, Nikolaus hat es angesprochen, werden jetzt ihre Vorschläge vorlegen. Vor allem die Rentenvorschläge werden dabei sehr wichtig sein, weil einfach das Rentensystem in Deutschland immer mehr Geld umsetzt. Also der Staat nimmt immer mehr von den Bürgern, um es dann irgendwie zu verteilen. Das funktioniert aber nicht gut genug. Das muss man neu organisieren. Das muss man auf mehr Pfeiler organisieren. Und da glaube ich schon, dass eigentlich alle die Notwendigkeit erkannt haben, dass auch Experten gute Vorschläge gemacht haben. Jetzt muss das halt in konkrete Gesetze einfließen. Und ja, das werden Streitfragen sein, aber ich glaube, auf dem Feld könnte was gelingen. Die Frage ist, wie kommt das dann bei den Bürgern an? Wir haben 2 Landtagswahlen im Herbst im Osten, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Und bislang jedenfalls kann man nicht sehen, dass die Entscheidungen der Bundesregierung irgendwelche Folgen in den Ländern hätten, sondern da scheint die AfD einfach immer stärker zu werden. Und das könnte dann wiederum einen Schock zurück auf die Bundesebene schicken, sodass die Parteien dann möglicherweise sich dann doch wieder voneinander wegentwickeln, weil sie den Eindruck haben, wir müssen irgendwie zurück zu unseren Wurzeln. Und das würde den Konflikt wieder schüren.
Der Nachweis von echter Handlungsfähigkeit wäre das, was die Bundesebene, wenn überhaupt irgendetwas, beisteuern kann in diese Wahlkämpfe vor Ort, die sehr lokal und regional geprägt sind, glaube ich. Aber der Impuls, guck mal, SPD und CDU, die schaffen es ja doch noch, der könnte in Anführungsstrichen den dort antretenden CDU und SPD-Landesparteien dann schon noch helfen. Nur, also um ein allerletztes Mal auf dieses Buch zurückzukommen, eine Rentenreform ist halt schwierig, auch eine Sozialstaatsreform ist schwierig, wenn die eine Seite immer sagt, weil alle Rentner im Prinzip arm sind, muss da immer mehr Geld rein. Und das, keiner von uns dreien kann das Wort Rentner hören, ohne das Wort Armut gleich mitzuhören. Das ist halt so eingebimst. Das stimmt aber gar nicht. Das stimmt wirklich faktisch einfach nicht. Große Gruppen, weit die Mehrheit der Rentner, denen geht es ziemlich gut. Und darum sollte man sich überlegen, wie man eine Rentenreform hinkriegt, die den kleinen Renten hilft. Die großen Renten, beziehungsweise die Leute, die noch ganz viel andere Einkünfte daneben haben, 60-65% der Rentner ist das, denen muss man jetzt nicht mehr so viel geben. Wenn man so eine Differenzierung hinkriegen würde, dann müsste man auch nicht argumentieren, wir nehmen euch allen was weg, sondern man könnte sagen, die einen, die schon genug haben an Einkünften, denen lassen wir das natürlich und den anderen geben wir mehr und in Summe sparen wir Geld. Und genauso beim Sozialstaat. Wenn Bärbel Baas definiert, das ist das andere Ding von Bärbel Baas, wer hier an den Sozialstaat geht und nur mal fragt, ob er gut funktioniert, noch gar nicht von Überkürzungen spricht, nur fragt, ob er gut funktioniert, rennt in den Mythos, der Sozialstaat ist das letzte Bollwerk der Demokratie. Wer sich an den Sozialstaat vergeht, der ist menschenverachtend. Zitat von Bärbel Baas. Also wir müssen erstmal, glaube ich, dieses Framing knacken, sowohl bei der Rente als auch bei der Sozialstaatspolitik, um fragen zu können, funktioniert das gut genug? Oder gibt es da Signale und Anreize, die einander widersprechen? Also bei der Rente subventionieren wir mit Steuergeld das frühzeitige Gehen aus dem Arbeitsmarkt. Und neuerdings subventionieren wir ebenfalls mit Steuergeld das längere Bleiben im Arbeitsmarkt. Da mal dran zu gehen und zu sagen, wir entscheiden uns jetzt für eins von beiden, spart Geld, ohne irgendjemandem etwas zu kürzen, sondern nur mit dem Argument, wir machen nur noch die sinnvollen Dinge. Also zumindest lösen wir die Widersprüche auf, die halt Milliarden kosten, müsste doch eigentlich möglich sein.
Ja, und das ist ja gemeint mit pragmatischer Politik, die dann eben weniger ideologisch ist und die sich auch traut, mal unbequeme Entscheidungen zu treffen. Denn das, Nikolaus, was du ansprichst, dass ja sozusagen ein großer Teil der Rentner eigentlich ganz gut gestellt ist, Das hat dann ja auch Folgen für die Planung in den Parteien. Die SPD weiß natürlich, dass ihr geschrumpftes Wählerklientel zu großen Teilen aus Rentnern besteht. Und wenn sie da jetzt noch rangeht und sagt, Leute, euch müssen wir ein bisschen was wegnehmen, weil euch geht's eigentlich ganz gut, dann können die sich aber umgucken. Und das ist ein Riesenproblem.
Ich glaube gar nicht, dass man denen was wegnehmen muss. Das ist ja mein Punkt. Ich glaube nur, man muss aufhören, mit der Gießkanne zu kommen. Also 5 Milliarden für die Mütterrente, nochmal. 5 Milliarden, 20, also es ist dann 20
CSU, das ist
Euro.
CSU, ne? CSU pur.
Ja, ja, nein, es ist linke Politik, ja, es ist CSU, absolut. Ich will gar nicht immer nur auf die SPD raus. Aber es ist linke Politik, mit der Gießkanne zu kommen, zu sagen, 20 Euro pro Kopf, der Mutter mit einem entsprechenden Kind aus dem entsprechenden Jahrgang pro Monat. Bei aller Liebe, 3/4 der Rentnerinnen, die das bekommen, werden das nicht merken. Die werden einfach gar nicht merken, dass sie 20 Euro mehr auf dem Konto haben. Die Rentnerinnen am ganz anderen Ende, die wirklich arm sind, die in der Grundsicherung hängen, weil sie nichts anderes haben als eine kleine Rente und noch nicht mal eine Witwenrente dazu, denen wird das weitgehend verrechnet. Ist das jetzt Sozialpolitik? Mit der Gießkanne für alle, die es nicht merken und die Ärmsten kriegen es nicht? Ja, super. Wenn man das sagt, das machen wir einfach nicht mehr, hat man niemandem wirklich wehgetan, außer Markus Söder. Der glaubt, das muss er machen, weil Horst Seehofer das auch schon gemacht hat. Gibt einen schönen Satz von Angela Merkel. Ursprünglich hat es, wie gesagt, Horst Seehofer die erste Tranche erfunden. Und sie sagte damals, sie würde alles verstehen bei Horst Seehofer, nur eine Sache nicht, die Sache mit der Mütterrente.
Tja, das passt, das verstehen wir im Söder eigentlich auch nicht, oder?
Nee, sowieso nicht. Letzte Frage, glaubt ihr, dass die Koalition die nächsten 3 Jahre durchhält?
Tja, ich fange mal an und du kannst es dann korrigieren, Nikolaus, weil du weißt es im Zweifelsfall besser. Nochmal, als Staatsbürger hoffe ich es, journalistischer Beobachter bin ich zumindest mal etwas skeptisch. Ich glaube, wie vorhin besprochen, dass jetzt sehr wichtige Monate vor uns stehen, wo die Reformkommission ihre Vorschläge vorlegen, wo die Koalition demonstrieren muss, dass sie handlungsfähig ist. Dann kommen diese Wahlen im Osten, die können schon Schocks durchs Land und auch in die Parteien senden. Zugleich haben wir immer die Weltlage, die wild bleibt mit Donald Trump, wo wir nie wissen, was uns morgens wieder ereilt. Und das kann in der Gesamtgemengelage angesichts dessen, dass die Koalition ja nicht wirklich stabil ist, schon dazu führen, dass es auseinanderfliegt. Aber es muss nicht zwangsläufig so kommen. Und das ist auch das, was mich stört jetzt an der Kommentierung anlässlich des Jahrestages der schwarz-roten Koalition, dass man dann doch in relativ vielen Stimmen und auch Leitartikeln, Kommentaren lesen konnte, so sinngemäß oder im Subtext, das wird alles nichts mehr. Die kriegen das auch nicht hin, genauso wenig, wie es die Ampel hingekriegt hat. Das ist alles im Arsch. Entschuldigung, sage ich eigentlich nicht. Hier sage ich es mal. Ich glaube, das muss nicht sein. Man sollte und wir sollten uns mit den Fakten, mit den Lagen beschäftigen und konkret darüber sprechen. Und ja, da gibt es noch eine Chance, dass das stabil weiterläuft. Oder, Nikolaus, was meinst du?
Nein, ich bin sogar eher noch, wenn man so will, gelassen zuversichtlicher. Also erstens glaube ich auch, es ist viel zu früh nach einem Jahr, da schon den Deckel auf den Sarg zu nageln. Bei allem, was die auch nicht hinkriegen. Und wir haben nun ausführlich darüber gesprochen, wie die sich auch, wenn man so will, konzeptionell strategisch verhakt haben, beziehungsweise ihre Widersprüche noch nicht aufgelöst haben, halte ich es doch für einen ganz zentralen Unterschied, dass die ja jetzt immer zum Vergleich herangezogene Ampel also dann irgendwann seufzend oder mit einem Knall auseinanderging, aber ja wusste, naja gut, dann gibt es jetzt halt Neuwahlen und dann folgt auf einen SPD-Kanzler halt ein CDU-Kanzler. Ärgerlich genug aus der Sicht der einen, hurra, sagen die anderen, quasi ein abseits des vorzeitigen Auseinanderbrechens irgendwie normaler Vorgang im Rahmen des parlamentarischen Herkommens der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Mal wird das anders. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt nach einer dann auseinanderfallenden Regierung nichts Stabileres, sondern etwas weniger Stabiles. Also es fällt auseinander und danach geht es noch eine Etage tiefer in der Stabilität. Um nicht zu sagen, dass es dann wirklich ganz schwer bis hin an Grenze von Unregierbarkeit kommen könnte. Also Staatskrise finde ich immer ein viel zu großes Wort. Aber dieser kardinale Unterschied ist, glaube ich, den handelnden Personen bewusst. Hinter uns kommt jetzt nichts mehr Richtiges, sondern dann wird es ganz uncharted waters, dann wird es ganz unvermessen und unklar, wie es weitergehen soll. Und mindestens das ist eine stärkere Klammer um diese Regierung und Koalition, als die Klammer um die Ampel war.
Tja, dann müssten sie halt jetzt ein bisschen bessere Politik machen, oder? Ich sag das nochmal, wir haben es ein paar Mal erwähnt, aber das Buch ist wirklich gut, von Nikolaus, Falsche Wahrheiten, wie linke Mythen den Kurs des neuen Kanzlers bestimmen. Kann ich jedem echt nur ans Herz legen. Liegt, glaube ich, in jedem Buchhandel, oder, Nikolaus?
Ich will es hoffen. Vielleicht ist es auch schon ausverkauft, wer weiß.
Das gilt es jetzt für unsere Hörer herauszufinden. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gern ein Like oder einen Kommentar da. Sie erreichen uns auch über WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Damit bedanke ich mich bei meinen beiden Gästen. Nikolaus Blome, herzlichen Dank.
Danke. Danke für das Gespräch. Sehr spannend.
Und Florian, auch bei dir herzlichen Dank.
Das fand ich auch. Danke. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.